Winter 2025. Wahlkrampf. Und Karneval. Da kommt man schon mal durcheinander.
Das Prinzip Kamelle taugt, um am Rosenmontag populär zu werden. Aber mit dem Prinzip Kamelle kann man die Bundesrepublik Deutschland nicht führen.
Ohne Witzfiguren geht es am Rosenmontag jedenfalls nicht. Auf den Wagen, die durch die Straßen rollen, wird dann gespottet.
Fritze Merz erzählt gern Thünkram.
Im Karneval, zum Beispiel im Rheinland, werden PolitikerInnen zu grotesken Schwellköpfen auf den Anhängern von Traktoren. Selbst das eigentlich Unkarikierbare wird noch karikiert.
And I think it's going very well.
Die Zutaten? Draht, Papier, Farbe und Hohn.
Weil der Karneval ja wirklich tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist.
Einer hat sie alle schon gebaut. Christian Lindner als feiger Hase, ein Hamburger mit schlumpfigem Grinsen und Loch im Kopf als Kanzler Olaf Scholz, Donald Trump, der an der amerikanischen Flagge schnibbelt, bis nur noch ein Hakenkreuz übrig bleibt, und unzählige Male Angela Merkel mit nacktem Busen. Wer steckt dahinter?
Ja, ich bin Jacques Tilly, gebürtiger Düsseldorfer, 61 Jahre alt und ich baue seit 41 Jahren die Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Das charakterisiert mich, glaube ich, ganz gut.
Der Düsseldorfer Jacques Tilly ist wahrscheinlich der bekannteste Wagenbauer Deutschlands. Meint auch der WDR.
Bissige politische Satire. Mutig und kontrovers. Diese Karnevalswagen gehen Jahr für Jahr um die ganze Welt. Gestaltet von dem Wagenbauer Deutschlands seit mehr als 40 Jahren, Jacques Tilly.
Seit Jahrzehnten gestaltet Tilly etliche Karnevalswagen für den Rosenmontagsumzug in Düsseldorf, einer der größten im Land. Einen Umzug oder im Rheinland Zug gibt es zwar an vielen Orten, aber weil die Wagen von Jacques Tilly anders sind als andere, gemeiner, schärfer, lustiger, sind sie weit über den Karneval hinaus bekannt. Im Stadtmuseum von Düsseldorf gibt es derzeit sogar eine große Retrospektive. Jacques Tilly, Freigeist. Mittlerweile arbeitet er mit einem ganzen Team. Aber angefangen hat Jacques Tilly als Student in den 80ern. Damals Bundeskanzler und somit Hauptzielscheibe von Satirikern, Helmut Kohl. Hier in einem Interview mit einem sehr jungen Günther Jauch, der damals noch beim ZDF war.
Uns würde interessieren, gerade auch, Sie sind sozusagen Weltmeister im Karikiertwerden, der sicherlich viel auszuhalten hat. Kann man das so ohne weiteres? Oder sind da auch Empfindlichkeiten, bei denen Sie sich richtig ärgern und sagen, das stecke ich nicht so einfach weg?
Wenn Sie für ein solches Amt kandidieren, müssen Sie etwas aushalten. Es hat mich niemand gezwungen, Bundeskanzler zu werden, also muss ich es aushalten.
16 Jahre lang war Helmut Kohl Bundeskanzler. Immer wieder wurde der Pfälzer mit dem großen Körper und dem breiten Dialekt in dieser Zeit veralbert, besonders oft als Birne. Ganz so entspannt, wie sich Helmut Kohl hier in der Sendung Die 80er mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk gibt, war er später dann nicht mehr. Da bekam Jacques Tilly richtig Ärger.
Weil Helmut Kohl ein kleines Pimmelchen hatte, ne? Und das sollte nicht fahren. Ich habe gedacht, wir sind in den 90ern, kann man ja wohl mal einen Kanzlerpenis darstellen, ne?
Tausende Geschichten gibt es über den Karneval. Sie handeln von einer Leidenschaft, die Jahrhunderte überdauert, aber auch von Eitelkeiten, Egos und Eifersucht. In diesem Podcast erzähle ich euch davon. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört Unter Narren. Nichts ist so ernst wie der Spaß. Ein Podcast über den Karneval aus Koblenz. Wenn ihr von vorne anfangen wollt, abonniert den Kanal RZ Inside in eurem Podcast-Player oder besucht rhein-zeitung.de/audio. Das ist Folge 4. Zensurversuch am Mini-Kohl. Ist das Highlight im Karneval, auch im Rheinland. Der Umzug an Rosenmontag. In Koblenz gehen 120.000 Menschen auf die Straße. In Mainz 500.000, 600.000 in Düsseldorf und in Köln sogar 800.000, mindestens. Ob große Metropole oder kleines Dorf, der Aufbau ist überall ungefähr der gleiche. Die ZuschauerInnen tragen mal mehr, mal weniger kreative Kostüme. Die Karnevalsvereine zeigen eine bunte Parade. Es gibt Musik, sowohl vom Band als auch live von Marching Bands. Und für die Kinder regnet es Kamellen. Ständig wird der lokale Narrengruß gerufen. Oder besser, gegrölt. Olau, Alaf, Hillau, Gallau, Dollau, Mantau, Heyo, Haldigeil, Pottheißer, Wuptika, Husch Husch, Ahoi und so weiter. Es gibt echt mega viele. Dass vor Ort jeweils der Richtige gerufen wird und kein anderer, darauf achten die Narren übrigens peinlich genau. Fest steht, der Rosenmontag ist ein gesellschaftliches Event. Und für echte Narren eine Core Memory.
Wenn wir als Familie unterwegs waren, haben wir immer unsere Kostüme auch selbst zusammengebaut, geschneidert, gebaut, einen Unterbau gemacht und was weiß ich, was man dafür alles gebraucht hat.
Sagt zum Beispiel Andreas Münch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval, den ihr in den ersten Folgen schon kennengelernt habt.
Also die Weinflaschen gab's, wir haben einen Zirkus gehabt mit unterschiedlichen Tieren, wir haben ein Orchester gehabt, wo jeder ein Musikinstrument war. Ich weiß, mein Vater war die dicke Drum mit einem großen Becken auf dem Kopf. Der hat den meisten Krach gemacht und damit waren wir dann auch voll auf beschäftigt. Und das war im Grunde genommen unser Karneval zu der Zeit. Das war mein Einstieg in den Karneval. Also ich komme vom Straßenkarneval.
In den Kostümen vieler Narren steckt also jede Menge Arbeit. Und das gilt auch für den zweiten, ganz wichtigen Bestandteil des Umzuges. Die Karnevalswagen. Oft sind das geradezu riesige Aufbauten auf den Anhängern von Traktoren, teils mit mehreren Stockwerken. Da ist dann auch jede Menge Platz für die riesigen Figuren, die Jacques Tilly aus Düsseldorf berühmt gemacht haben. Jacques Tilly selbst nennt sie Großplastiken. Dargestellt sind Themen und Personen der Zeitgeschichte, realitätsnah nachgebildet, aber auch ziemlich provokant überspitzt. Da sind der polnische Politiker Jaroslaw Kaczynski als brutaler Abtreibungsgegner, Taliban mit Sprengstoffgürteln, Björn Höcke als faschistisches Baby von Joseph Goebbels, US-Präsident George W. Bush im Bett mit Saddam Hussein oder Wladimir Putin in einer gelb-blauen Badewanne, die für die Ukraine steht und die mit Blut gefüllt ist. Tillys Wagen gehen um die Welt. Regelmäßig greifen nationale und sogar internationale Medien seine Motive auf, drucken Fotos davon auf ihre Titelseiten. Aber warum eigentlich? Was macht Tillys Wagen so besonders?
Also es gibt tatsächlich ja nicht nur in Deutschland Karnevalswagen, es gibt ja auch in Frankreich, in Italien, selbst in Amerika, New Orleans und natürlich in Brasilien. Und die sind auch zum Teil politisch natürlich. Aber das Besondere an dem Düsseldorfer Wagen ist, und das habe ich wirklich also jahrzehntelang trainiert, ist es, die Sachen direkt auf den Punkt zu bringen. Gute Bilder gehen ja sofort ins emotionale Zentrum, auch wenn die Leute 1,5 Promille drin haben.
Jacques Tilly sagt, seine politischen Wagen würden ins emotionale Zentrum gehen. Da lösen sie wohl etwas aus, selbst bei eigentlich unpolitischen Narren, die den Rosenmontagszug eigentlich nur nutzen wollten, um zu saufen. Vielleicht ist da was dran. Schon klar. Nicht jeder Wagen von Tilly ist besonders feingeistig. Viele sind eigentlich auch echt ziemlich derb. Angela Merkel ist beispielsweise mal der amerikanischen Symbolfigur Uncle Sam in den Hintern gekrochen. Die NPD wird als braune Nachgeburt von Hitler dargestellt. Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet machen Sackhüpfen, wobei Sack hier den Hoden meint und das ist auch bildlich so dargestellt.
viele Wagen waren doch schon ziemlich, sagen wir mal, sehr polemisch und sehr hart und kontrovers.
Aber erstaunlich oft findet Tilly eben auch starke Bilder für komplexe Zusammenhänge. Sein Anspruch?
Also es müssen die einfachen Leute ihr Handy zücken und sagen, super Wagen, die vielleicht nicht so politisch im Bilde sind, aber eben auch, sage ich mal, um jetzt die Elite zu nennen, die Universitätsprofessoren müssen diese Wagen auch gut finden.
Besonders heiß erwartet werden Tillys Wagen aber wohl in diesem Jahr. 2025 liegen zwischen Bundestagswahl und Rosenmontag ja nur 8 Tage. Eine Wahl mit unfassbar vielen Einschlägen und historischen Konsequenzen. Eine Zäsur. Mit Friedrich Merz wird aller Voraussicht nach ein 69-jähriger Bundeskanzler, der noch nie irgendwo regiert hat. Olaf Scholz rudert aus der ersten Reihe zurück. Christian Lindner fällt in der offenen Feldschlacht, die er selbst ausgerufen hat. Die Linkspartei geht auf die Barrikaden und viral. Sarah Wagenknecht scheitert an 13.000 Stimmen. Robert Habeck am Küchentisch. Und vor allem, jeder Fünfte wählt völkisch und rechtsnational. Die AfD verdoppelt ihr Wahlergebnis von 2021. Wie macht man daraus in 8 Tagen Karnevalswagen, die ins emotionale Zentrum gehen sollen, dabei verständlich, aber nicht dumm sein sollen? Jacques Tilly sagt, er und sein Team von 15 Leuten feilen bis zur letzten Minute an Veränderungen.
Wir können in einer Nacht einen Wagen bauen, also Aktualität ist wirklich Trumpf.
Das gilt übrigens nicht nur für die nationalen Ereignisse, sondern auch für internationale Krisen um uns herum.
Also wir wissen auch, dass Trump in 2 Wochen noch ein kranker Irrer ist. Das wissen wir ja jetzt schon. Da kann man schon Wagen zu bauen. Man kann aber jetzt noch keinen Wagen zu dem Thema bauen, Ukraine, Frieden oder Krieg, nicht? Und möglicherweise Friedensvereinbarung mit den USA über den Kopf der Ukraine hinweg. Dafür ist jetzt noch zu früh.
Jacques Tilly wird seit Jahrzehnten von der Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft dafür engagiert, gleich zahlreiche Wagen für den Rosenmontag zu bauen. Welche das sind, das bleibt allerdings bis zum allerletzten Moment geheim. Und der Grund dafür hat mit dem Penis von Helmut Kohl zu tun. Wir springen ins Jahr 1994. Helmut Kohl ist bereits seit 12 Jahren Regierungschef, führt eine Koalition mit der FDP, die war damals noch im Bundestag. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands gilt Kohl sogar als Kanzler der Einheit, ein Mann für die Geschichtsbücher. Jacques Tilly ist sowas natürlich herzlich egal, vor allem im Karneval. Er baut eine Karikatur von Helmut Kohl für den Rosenmontagswagen. Seine Motivwahl ist dabei allerdings aus heutiger Sicht ziemlich schwierig. Er stellt Kohl, einen weißen Mann aus der Pfalz, als in Anführungszeichen Indianerhäuptling dar. Würde man heute hoffentlich nicht mehr so machen. Das ist allerdings gar nicht, was damals Aufsehen erregt. Stattdessen kursieren schon vorab Bilder des Wagens, die zeigen, dass der Häuptling Kohl auf dem Wagen nackt ist. Und zwar samt klar erkennbarem, wenn auch kleinem, männlichen Geschlechtsteil. Ein Kanzlerpenis. Für Kohl, der einige Jahre zuvor bei Günther Jauch noch ganz cool gesagt hat, er müsse Karikaturen über sich eben aushalten, ist das zu viel des Guten. Jacques Tilly bekommt einen bösen Brief vom Anwalt. Eine einstweilige Verfügung. Die verbietet ihm, seinen Wagen zu zeigen. Zumindest in seiner ganzen Pracht. Aber Tilly hat eine Idee.
Er wurde dann zwischen seine Beine ein echter Busch aus dem Gartencenter noch hingepflanzt, der dann die ganze Helmut Kohl Pracht, die zwischen den Beinen baumelte, dann verdeckte. Nicht? Aber und sowas soll uns halt nicht mehr passieren.
Weshalb die Wagenmotive seitdem eben geheim gehalten werden. Das heißt allerdings nicht, dass Tilly seitdem weniger Explizites gebaut hätte. Auch der spätere Kanzler Gerhard Schröder wurde mal entblößt gezeigt. Und immer wieder ging es um Angela Merkels Brüste.
Ja, da waren doch schon einige dabei. Ich habe mich, also Nacktheit und so etwas, das kann man machen, wenn es politisch Sinn macht. Aber es ist einfach Provokation an sich, ist einfach langweilig. Also es muss schon immer auch um was gehen.
Findet zumindest Jacques Tilly. Übrigens hat der auch schon mal den rechtsextremen italienischen Minister Matteo Salvini mit weiblichen Brüsten gezeigt, an denen zwei hässliche Babys namens Rassismus und Nationalismus saugen. Nacktheit als Metapher. Natürlich ist es schon was anderes, ob man als männlicher Künstler einen männlichen Politiker nackt zeigt oder eine Politikerin wie Merkel, die gerade auch am Anfang ihrer Karriere immer wieder lächerlich gemacht wurde mit dem sexistischen Subtext, sie sei nicht weiblich genug. Dass solche Überlegungen über Machtverhältnisse und Perspektiven durchaus viel für ihn zählen, das sagt übrigens auch Jacques Tilly selbst.
Eine Regel habe ich natürlich, wir müssen immer die Täter verspotten, aber nie die Opfer.
Klingt erstmal ziemlich logisch. Tilly sagt aber auch, natürlich ist das manchmal auch ein echt schwieriger Graubereich. Einer seiner Wagen von 2024 zeigt eine palästinensische Familie, eingepfercht zwischen einem fies grinsenden Hamas-Terroristen, der sie schubst, und auf der anderen Seite einem Panzer mit Davidsstern. Karneval als lustiges Fest in einer ziemlich unlustigen Welt. Das konnte man im Düsseldorfer Karneval letztes Jahr auch an anderer Stelle bemerken. Hier ein Ausschnitt aus der Übertragung des WDR. Ihr hört den Reporter Sven Lorich.
Und bei der Gruppe, das macht mich wirklich ratlos, offiziell heißt die Gruppe Ungarische Zigeunergruppe. Und ich finde, wenn eine ethnische Gruppe der Sinti und Roma selbst sagt, das ist diskriminierend, die Z-Bezeichnung ist untrennbar verbunden mit rassistischen Zuschreibungen hin zu einem aggressiven Feindbild, auch mit Kostümen, die Stereotype transportieren, dann finde ich persönlich, kann die Gruppe nicht sagen, das ist uns doch egal, wir sind immer schon so gegangen und wir werden immer so gehen. Die Sinti und Roma wurden von den Nazis verfolgt, ermordet, gerade erst hat der Landtag am Holocaust-Gedenktag genau daran erinnert und auch nach dem Krieg wurden sie unter dem Z-Wort weiter diskriminiert. Und ich würde mir persönlich in diesen Zeiten mehr Sensibilität wünschen, übrigens auch vom CC, dass sich in diesen Punkten ziemlich schlanken Fuß macht. Aber gut.
Das CC, das Sven Lorich hier anspricht, ist das Karnevalkomitee Düsseldorf. Lorich meint, es hält sich sehr stark zurück, wenn es um den Namen und die Aufmachung der Gruppe geht, die sich nicht nur mit dem Z-Wort benennt, sondern auch stereotype Kostüme mit Fransenkleidern und Tamburinen trägt. Den Sinti und Roma gehört die Gruppe nicht an. Sie tut nur so, als ob. Ein Totalausfall und auch kein Einzelfall bei Rosenmontagsumzügen. Diskriminierende Kostüme oder Wagen gibt es immer wieder. Und leider ist das auch nicht das einzige Thema, das im Zusammenhang mit Karnevalsumzügen zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Im Jahr 2024 kam es an Karneval zu mehreren schweren Unfällen innerhalb weniger Tage in Rheinland-Pfalz und Hessen, zwei davon sogar tödlich. In St. Gorshausen am Rhein geriet am Karnevalssamstag ein 20-Jähriger nach dem Ende des Umzugs unter einen Wagen und wurde dort so schwer verletzt, dass er später starb. Nur einen Tag später wurden in Kirchberg im Hunsrück 6 Menschen verletzt, als ein Wagen auf dem Weg zum Zug ins Schleudern geriet und umstürzte. An Rosenmontag dann der 2. tödliche Unfall. Ein 38-Jähriger im Kreis Ahrweiler stürzte während der Fahrt durch eine Luke. Und auch im hessischen Hünfelden verletzten sich 2024 2 Männer beim Sturz von einem Wagen schwer. Zwar bemühten sich sowohl Karnevalisten als auch die Polizei im Nachhinein, alle Unfälle als tragische Einzelfälle auseinanderzusortieren. Doch gerade die Häufung der Vorfälle 2024 in einem sehr überschaubaren Gebiet war nicht zu leugnen. Und 2025? Ich habe Andreas Münch vom Koblenzer Karneval gefragt, welche Rolle das Thema Wagensicherheit nach den schweren Unfällen im vergangenen Jahr heute in den Köpfen spielt. Er sagt, natürlich gibt es überall Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, aber er bemerkt auch lokale Unterschiede.
Also wir in Koblenz sind da schon sehr, sehr lange mit unterwegs auch, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen weiter weg von der Kernstadt dann jetzt ist, da sind vielleicht auch die blickt man da vielleicht ein bisschen anders drauf. Also wenn man auf die Zugregeln beispielsweise guckt, das, was bei uns also so ein kleines Heftchen dann schon ist, und man geht irgendwo anders hin in der Umgebung und bekommt dann so einen DIN A4-Zettel, wo dann die wichtigsten Punkte draufstehen, dann ist das natürlich sehr stark verknappt zu dem, was wir vielleicht dann auch aufschreiben. Und ich will nicht sagen, dass wir alles richtig und super gut gemacht haben, aber die Thematik ist eigentlich schon etwas länger in den Köpfen. Und es war klar, dass das irgendwo da steht. Was wir meines Erachtens sehr stark verändert haben, ist, dass verstärkt kontrolliert wird, dass anders drauf geguckt wird.
Halten wir fest, im Karneval fahren landwirtschaftliche Maschinen mit feierwütigen Narren auf der Ladefläche durch überlaufene Innenstädte. Da sollte man schon davon ausgehen, dass die Sicherheit bei den Verantwortlichen ein großes Thema ist. Das bestätigt mir auch Nadine Schiffmann-Nink aus Koblenz, die dieses Jahr mit ihrem Verein KG Blau-Weiß-Moselweiß die Tollitäten in Koblenz stellt. Dass man da jede Menge zu tun hat, hat Nadine ja auch schon in Folge 3 erzählt. Wie hoch im Kurs ist da, neben allem anderen, auch noch das Thema Wagen?
Das ist wahnsinnig hoch im Kurs, muss man sagen. Und was ich auch da wieder an Fremdwörtern gelernt habe, jetzt angefangen von Lafette und Feststellbremse und Druckluftbremse und ich weiß gar nicht, was alles. ABS-Sensoren hatten wir jetzt gestern wieder Telefonate, die von einem Traktor aus nicht an die Lafette passen. Wow, wo du dir auch denkst, Hilfe, warum müssen wir uns hier drum kümmern? Aber am Ende natürlich ist es richtig so, wir müssen uns drum kümmern, um Menschenleben zu schützen.
Das Ding ist nur, egal wie viel man sich um die Lafette kümmert, also ein Fahrgestell als Anhänger, die Fete geht weiter. Und ein Sicherheitsrisiko ist im Karneval scheinbar kaum wegzukriegen.
Wir sagen halt auch immer, du, wenn jemand komplett besoffen ist und stürzt, dann kannst du noch so viele Ordner und die richtigen Bremsen haben, dann machst du nichts, je nachdem, das ist halt leider einfach so.
Nadine sagt das hier ein bisschen flapsig, aber hinter ihrer Aussage steckt, die Karnevalisten geben sich extrem viel Mühe, die Wagen sicher zu gestalten. Man muss sie aber auch entsprechend nutzen. Das sagt auch Andreas Münch.
Eine hundertprozentige Sicherheit wird es natürlich nie geben. Irgendwas könnte immer sein. Ne? Also gerade, wo wir über große Fahrzeuge sprechen, mit einem Traktor, mit großen Reifen, mit einer langen Deichsel, wo man dazwischen kann. Wir haben zwar überall Sicherheitspersonal, die auch aufpassen und schauen, dass da keiner unter die Räder oder zwischen die Fahrzeuge kommt oder. Aber trotzdem, alles gibt uns keine hundertprozentige Sicherheit in dem, was wir tun. Es kommt also auf jeden Einzelnen an. Ich nenne es jetzt einfach mal Vernunft und Promillezahl. Wir können das ja nicht ausschließen. Also wir haben bei uns eigentlich im Rosenmontagszug haben wir die Regel, dass die Teilnehmer des Rosenmontagszuges keinen Alkohol trinken sollen, solange sie im Zug unterwegs sind. Die Fahrer von Fahrzeugen sowieso nicht. Aber auch wenn ich auf dem Wagen stehe, kein Alkohol. Das ist natürlich nur bedingt durchsetzbar.
Über die Sicherheitsvorkehrungen vor Anschlägen wird derzeit durchaus verständlich viel diskutiert. Auch im Karneval. Die Gefahr von Alkohol bei solchen Events wird dagegen weiter als normales Lebensrisiko betrachtet. Denn Alkohol kann man nicht abschieben. Winter 2025. Wahlkrampf und Karneval. Da kommt man schon mal durcheinander. Ich frage deshalb zum Ende nochmal beim Rosenmontags-Urgestein Jacques Tilly aus Düsseldorf. Wofür steht er denn nun, der Karneval?
Ich denke einfach, dass ich, dass der Karneval, nicht nur ich, sondern auch die Karnevalsoberen, dass wir für bestimmte Werte einstehen, dass wir für Rechtsstaatlichkeit, für Pluralismus, für die offene Gesellschaft, für Meinungsfreiheit und für künstlerische Freiheit einstehen. Ich glaube nicht, dass das links ist oder progressiv, sondern ich denke mal, das ist einfach ganz allgemein der liberale Kern unseres bürgerlich-demokratischen Verfassungsstaates. Und den halten wir natürlich hoch gegen jede totalitäre Bedrohung, die gerade von rechts kommt. Wir haben gerade eine rechtsextreme Gegenkultur. Es findet ein Kampf um Köpfe statt. Und da haben sich die Karnevalisten auch positioniert und sagen ganz klar, wir bleiben bei einer toleranten, pluralistischen, offenen Gesellschaft. Wir suchen Diversität. Karneval ist wirklich für alle da. Wir hassen Hass und Ausgrenzung. Und deswegen sind wir da ganz eindeutig und zeigen da ganz klare Kante in Köln, in Düsseldorf und sonst wo. Und das finde ich auch wunderbar.
Tausende Geschichten gibt es über den Karneval. In diesem Podcast habe ich euch 4 Folgen lang einige davon erzählt. Unter Narren handelt von einem Cowboy-verrückten Karnevalsprinzen, der im Feuer in München alles verloren hat, von einem politischen Büttenredner in Mainz, der die Grenzen austestet, auch wenn er dafür angefeindet wird, von queeren Narren als Vorreiter für die Gleichberechtigung in Koblenz und von legendären Karnevalswagen in einer Werkstatt in Düsseldorf. Ich bin hier als Karnevalsskeptiker ins Studio gekommen, um in diesem Podcast herauszufinden, was so viele Menschen um mich herum so fasziniert an der 5. Jahreszeit. Ich habe mit Narren und Närrinnen gesprochen, mit Tänzerinnen und Tänzern, Präsidenten, Professoren und Kabarettisten. Wahrscheinlich hat jeder eine andere Antwort auf die Frage, was Karneval für ihn ist. Ich glaube jedenfalls, dieser Gesellschaft, die so sehr unter Beschuss ist von autoritären, totalitären Menschenfeinden im In- und Ausland, kann jedes Fest guttun, das uns zusammenbringt, das uns an die große Freiheit erinnert, die wir haben und die wir uns dringend bewahren müssen. Klingt ziemlich ernst, ich weiß. Aber da könnt ihr unter Narren jeden fragen. Nichts ist so ernst wie der Spaß. Wenn es um den Angriff auf die Werte der freien Gesellschaft geht, den Angriff auf die Werte des Karnevals, ist an Aschermittwoch, jedenfalls längst nicht alles, vorbei. Unter Narren ist ein Podcast aus der Reihe RZ Inside der Rheinzeitung. Ich bin euer Host, Finn Holitzka. Alle Folgen gibt es auf Spotify und Co. unter dem Stichwort RZ Inside oder auf rhein-zeitung.de/audio.